Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen zur neuen Nummer des freien Gesprächs für den Sandwirt-Televisor. Es ist mir heute ein großes Vergnügen, als Gast Klaus-Rüdiger May empfangen zu dürfen. Klaus-Rüdiger May, der ja auch hervorgetreten ist durch eine Studie zu Sophie Scholl mit dem Titel Ich würde Hitler erschießen, aber eben auch eine umfangreiche Biografie von Edith Stein. Ein Buch, das ich selbst auch vor einiger Zeit für die Tagespost rezensieren konnte und das mich eigentlich sehr, sehr berührt hat. Mir selbst war Edith Stein bis dahin lediglich vom Namen bekannt, das, was man eben so auch als Katholik eben auch über die Heilige weiß. Aber der tiefere Hintergrund ihres philosophischen Denkens, auch ihrer politischen Ansichten oder sowas, waren bis dahin weitgehend entgangen. Da habe ich sehr viel auch mitnehmen dürfen durch dieses Buch. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wenn es um Profile von Widerstand geht, es gibt ja, wir haben ja diese studentischen Profile uns ein bisschen genauer angeschaut, aber Widerstand gegen Diktaturen ist ja eine erheblich weitere Sache. Und da stellte sich mir eigentlich jetzt auch ganz spontan die Frage, wie wäre es eigentlich einer Person wie Edith Stein in der DDR ergangen? Nicht, die sicherlich nicht als Jüdin verfolgt, erlitten hätte, wie es eben der Fall im Dritten Reich gewesen ist, die aber, wie ich mir vorstellen kann, doch als eine unbestechliche Beobachterin des Zeitgeistes, ja selbst auch als hochkarätige Philosophin, sehr kritische Autorin, sicherlich nicht mit ihrer Meinung ganz hinter dem Berg gehalten hätte. Wie wäre es eigentlich also einem, sagen wir mal, dem Profil des Widerstands aus transzendenten Gründen, aus religiösen Gründen. Wie wäre es eigentlich Edith Stein in der DDR ergangen?
Ja, da muss ich zurückfragen, über welche Edith Stein reden wir? Reden wir?
Gute Frage.
Ja, reden wir über die Nonne, die Karmeliterin, die unbeschuhte Karmeliterin? Reden wir über die Wissenschaftlerin? Reden wir über die Lehrerin oder die Hochschuldozentin? Das sind ja auch sehr verschiedene Zeiten in ihrem Leben, wo sie auch sehr unterschiedlich aufgetreten ist. Deswegen wäre das, müsste man das erstmal eruieren. Interessanterweise, ein sehr enger Freund von ihr, Roman Ingarden. Roman Ingarden, mit dem sie zusammen in Göttingen, aber vor allen Dingen in Freiburg war, den sie auch sehr geholfen hat bei seiner Dissertation, die einen sehr schönen, sehr interessanten, sehr ja, zu Erkenntnissen bringenden Briefwechsel gehabt haben. Dieser Roman Ingarden ist ja dann nach Polen gegangen, er ist Pole, ist nach Polen gegangen und hat dort in Polen als Philosoph gelebt und dann auch noch in den 50er und 60er Jahren zu Zeiten der kommunistischen Diktatur, der polnischen kommunistischen Diktatur. Und wurde als Hochschullehrer nicht verfolgt, soweit ich das weiß, sondern er war ja Phänomenologe, war also kein Philosoph, der marxistischen Philosophie nahestand oder die in irgendeiner Weise betrieb. Das heißt, der Ingarden konnte sicherlich auch im abgezirkelten Bereich dann irgendwie als Philosoph dort und universitärer Philosoph auch im kommunistischen Polen überleben, aber er hat eine Sonderstellung gehabt und er ist aus meiner Sicht wahrscheinlich der wichtigste polnische Philosoph des 20. Jahrhunderts und mit einem großen phänomenologischen Werk, was man in Deutschland nur in Ansätzen kennt. Deswegen, das ist die eine Geschichte, nur wäre das in der DDR möglich gewesen? Und mir fällt eigentlich nichts dazu ein, wie also Roman Ingarden, ich komme gleich auf Edith Stein, aber das ist jetzt, durch das er ja in einer kommunistischen Diktatur gelehrt und gelebt hat, hätte er es in der DDR zu einem Lehrstuhl gebracht, erstens, zweitens hätte er auf diesem auch bleiben können und da bin ich sehr skeptisch. Also die Leute, die dann eher nicht in die marxistische Richtung ganz gehen wollten, haben dann doch eher stärker Philosophiegeschichte betrieben. Oder sie konnten natürlich auch in die Altphilologie gehen bei den Germanisten. Das sind dann Dinge, wo sie dann plötzlich etwas entfernter von aktuellen Ideologien sind. Also mit Sicherheit, eins steht fest, Eine akademische Karriere als Phänomenologin hätte sie in der DDR nicht machen können. Das war völlig ausgeschlossen. Das wäre ja bürgerliche Philosophie und die galt es ja zu widerlegen, zu bekämpfen, wie auch immer. Zumal ja auch es gab ja so einen Grundwiderspruch in der DDR-Philosophie, dass man auf der einen Seite laut marxistischer Lehre sagen musste, dass es keine Philosophie mehr gibt, denn es gab ja das Diktum von Marx und Engels, dass mit Hegel die Philosophie aufhört. Das ist ja auch die 11. Feuerbach-These, die da lautet, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kömmt darauf an, sie zu verändern. Heißt, jetzt ist Gesellschaftstheorie angesagt. Jetzt ist praktische Gesellschaftsveränderung angesagt, aber nicht mehr Philosophie. Die Philosophie ist mit Hegel abgeschlossen. Das ist ja das Dogma. Und trotzdem gab es so etwas wie eine DDR-Philosophie, was im Grunde ein Widerspruch in sich ist. Aber deswegen hätte sie keine Karriere machen können. Als Lehrerin, ja, in katholischen Einrichtungen, was sie ja dann auch in den 20er Jahren getan hatte, ja. in Deutschland. Als Politikerin, was sie auch kurz war, mit Sicherheit nicht, weil die spätestens mit der Gründung der Nationalen Front waren dann, also zur Wahl 1950, zur ersten Volkskammerwahl, die nicht als freie Wahl stattfand, sondern als Blockwahl. Es war klar, welche Parteien teilnehmen. Es gab einen gemeinsamen Wahlvorschlag der Nationalen Front und in dem war schon festgelegt, wie viele Mandate jede Partei bekommt. Mit anderen Worten, man konnte nur zustimmen oder ablehnen. So, und da hätte sich natürlich Edith Stein nicht eingemeinden lassen. Das ist völlig ausgeschlossen. Also wenn eine Perspektive in der DDR, dann nur in katholischen Einrichtungen.
Katholische Einrichtungen, ja, das leitet natürlich weiter auf eine, sagen wir mal, ein bisschen Exkurs auch zu unserem eigentlich eher DDR-lastigen Thema, aber doch etwas, was ich eigentlich bei der Lektüre dieser Biografie eigentlich sehr interessant fand. Sie selbst sind ja Protestant, schreiben diese Biografie, sind ja gleichzeitig sehr interessiert natürlich an katholischem Denken. Sie haben Ratzinger-Studie geschrieben, Untersuchungen zum Vatikan sind also da sehr, 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 sehr stark eben auch in diesem Bereich hervorgetreten und gebildet. Ein Schreiben, das fand ich sehr interessant, weil ich das auch gerne nachfragen würde, dass letztlich diese Konversion der Edith Stein von der Philosophie, wenn man so will, der Phänomenologie zum Katholizismus und dann noch natürlich auch dann diese Konsequenz eben auch zu den unbeschuhten Karmeliterinnen weiterzugehen, dass das letztlich quellenmäßig natürlich sehr schwierig ist zu beleuchten. Sie sagen selbst ja auch, glaube ich, an einer Stelle, dass Sie Edith Stein zwar so viel darüber geschrieben hat, dass gewissermaßen die echte Wahrheit, der sie gerne näher kommen würden, sozusagen vergraben wurde unter einer ganzen Reihe von eher rationalistischen Versuchen der Selbstdeutung der Edith Stein. Und dass sie also diese Frustration sehr stark empfunden haben, dieser Entscheidung näher zu kommen. Und das fand ich sehr, sehr berührend. Sie sprachen von den regelrechten, ich zitiere Sie, regelrechte Streitgespräche, die Sie selbst sozusagen in Ihrem Kopf mit Edith Stein geführt haben, um zu verstehen, wie kann es kommen, dass doch diese hochgebildete Frau, die interessantesten Lehrstühle offen gestanden wären, die wirklich da an der Spitze, wenn man so will, der phänomenologischen Bewegung auch stand, dann letztlich diese Entscheidung der absoluten Rücknahme ihrer Individualität dann trifft und in einen Karmel eintritt. Was sind denn da Ihre Hypothesen oder Vermutungen letztlich dazu? Wie legen Sie sich das persönlich zu Recht als Kenner dieser Vita, was steht dahinter? Weil das Problem ist ja eines, das uns alle als moderne Menschen letztlich betrifft. Bis zu welchem Grade bleibt man sozusagen der Ratio, sagen wir mal, der reinen Logik, wenn man so will, verhaftet im Innerweltlichen oder ab welchem Moment begibt man sich in die Hände von etwas anderem, das größer ist? Das ist ja ein Sprung, den eigentlich in der, sagen wir, im Mittelalter so ziemlich alle Menschen machten, ohne es zu wissen selbst, ja, von sich selbst, und der bei uns eigentlich ein verstandesmäßiger Akt geworden ist. Wie legen Sie sich das eigentlich zurecht?
Also es war für mich in der Arbeit, was Edith Stein betrifft, immer sehr wichtig, nah heranzukommen, ohne voyeuristisch zu werden. Also eine Gratwanderung zu vollbringen. Ich hasse Biografien, wenn sie voyeuristisch werden, wenn man versucht, aus einer Geschichte plötzlich etwas zu machen, wo eigentlich nicht so wahnsinnig viel dran ist oder hinter Ecken gucken zu wollen, wo eigentlich keine Ecken da sind. So. Deswegen eine gewisse Distanz, eine gewisse Fairness, eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse Kultur und ist glaube ich, auch wichtig, ein Fingerspitzengefühl. Ja. Und deswegen habe ich mich auch schwer getan mit der Einschätzung, weil ich eben das nicht sagen würde, ja, das ist dieses, oder ich wollte auch nicht auf Ihre Deutungsversuche hereinfallen. Es ist ja eine sehr interessante Tatsache, dass sie im Kloster dann anfing, die Lebensgeschichte ihrer Familie zu beschreiben. Das ist ein autobiografischer Text, nicht nur über sie, sondern auch über ihre Familie, die Anfänge ihrer Familie, die sie ermitteln konnte, weil sie den Leuten in Deutschland zeigen wollte, ja, die jüdischen Familien, das sind keine Monster, das sind Familien wie die nicht-jüdischen Familien auch. Und deswegen hat sie eine Familiengeschichte geschrieben, um so viele auch darüber aufzuklären. Und sie merken aber, die ist im Kloster geschrieben schon. Und es ist auch die Deutung der Familiengeschichte und damit übrigens auch der Konversion aus der Perspektive der Nonne heraus. Das heißt, hätte die Familiengeschichte Edith Stein 1925 geschrieben oder 1920, hätte sie anders ausgesehen. Und interessanterweise bricht sie dann aber auch ab. Sie bricht ab und sie hätte sie noch weiter führen können, führt sie aber nicht weiter, sie bricht vor der Konversion ab. Und das ist der spannende Punkt. Was ich denke, ist, dass sie von Anfang an etwas gesucht hat, was in ihrem ganzen kritischen Verstand einen Halt bietet, eine Ewigkeit bietet, eine Perspektive bietet. Und das ist der Punkt, warum mich zu Anfang Edith Stein interessiert hat. Und zwar, es gibt ja von dem berühmten Philosophen Husserl eine Schülerschar und einen Weg weg. Aber es gibt eben nicht nur einen Weg weg von ihm, sondern zwei Wege. Der eine Weg ist sehr bekannt, das ist Martin Heidegger, Schüler von Husserl. Und der zweite Weg, weniger bekannt, ist Edith Stein. Und Roman Ingarden wiederum wird eingeladen von Karol Wojtyła, ist er noch, ist 68, da ist Wojtyła noch Erzbischof von Krakau. Und er soll bitte einen Vortrag halten im geschlossenen Kreis über Edith Stein, die damals wenig bekannt war und für die sich Wojtyła interessierte, aus mehreren Gründen. Erstens, weil er selbst der Phänomenologie anhing als philosophische Richtung aus katholischer Sicht. Zweitens, weil sie Jüdin war und Nonne geworden ist und er in ihr auch einen Weg, eine Verbindung zwischen Katholizismus und Judentum auch sah. Er hat ja später als Papst immer gesprochen von den älteren Brüdern im Glauben. Und was macht der Ingarden? Der Ingarden sagt dann, ich halte jetzt einen Vortrag über Edith Steiner als Philosophin, weil das Leben der Heiligen, das Leben, war sie noch keine Heilige, aber der Katholikin, der Nonne, die in Auschwitz getötet worden ist, das religiöse Leben überwuchert eigentlich das philosophische Erbe. Sie ist als Philosophin weniger bekannt als hervorragende Katholikin. Das ist das, was der, und darüber redet der Ingarden, weil er es schade findet, weil er ihre philosophische Kraft und Begabung ja auch als junger Mann und dann darüber hinaus in den Briefen erlebt hat und er sie zutiefst achtete dafür. Und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil nämlich der Weg von Edith Stein in den Katholizismus zum einen war ein Anker zu finden in dieser Welt, in der ja auch alles auseinanderging. Ihr verehrter Lehrer, das war für sie eine schlimme seelische Krise, Adolf Reinach fällt im Ersten Weltkrieg, Deutschland verliert den Ersten Weltkrieg und sie war nicht deutsch-national, aber sie hatte ein positives Verhältnis zu diesem Deutschland. Und gerade in Bezug auf die jüdische Emanzipation war ja Preußen und Deutschland auch führend gewesen in der Welt, wenn man mal jetzt von den USA abschaut, aber in der europäischen Welt zumindest. Und sie hat dann, so und dann passieren diese 20er Jahre und zum Schluss nicht. Und sie sucht also nach etwas, woran sie sich halten kann. Der zweite Punkt ist, dass man sich bei den Phänomenologen gerade in der Zeit des Ersten Weltkrieges sehr stark mit der Frage der Religion und des Heiligen beschäftigt. Damals erscheint das berühmte Buch von Rudolf Otto, Das Heilige. Das haben die auch sehr diskutiert miteinander. Und es gibt so eine hübsche Briefstelle bei Husserl, der schreibt Ingarden irgendwann in den 20ern, er verstünde das nicht. Seine besten Schüler sind alle irgendwie bei der Religion gelandet. Und das hat auch was mit der Phänomenologie zu tun, weil die Phänomenologie letztendlich eine Methode ist, eine Methode philosophischen Denkens. Sie hat aber sie hat keinen Anker.
Keine absolute transzendente Verankerung.
Ja, keine absolute, und sie hat auch keine Letztbegründung.
Ja, ja.
So. Und da gibt es diesen Streit zwischen Stein und Heidegger. Und der Heidegger sagt, der Mensch ist ins Leben geworfen. Dafür, dass er geboren wird, kann er nichts dafür. Da hat er auch nichts daran, da hat er auch nichts damit zu tun. Er weiß aber, dass er sterben wird. Und deswegen ist unser Leben bestimmt von der Vorsorge, weil wir sterben werden. So. Und der Sorge darum. Und Edith Stein, und jetzt komme ich zu der letzten Begründung, stellt dann die Frage, ja, aber wenn denn der Mensch in die Existenz geworfen worden ist, wer ist dann der Werfer? Und sie beschäftigt sich dann in den 20er Jahren sehr stark und übersetzt ihn übrigens auch mit Thomas von Aquino. Und jetzt versucht sie den damals gerade sehr stark werdenden Neothomismus als Letztbegründung für Philosophie mit der Methode der Phänomenologie zusammenzubringen. Und das wird dann ihr letztes großes philosophisches Werk werden. Letztes ist die Kreuzeswissenschaft, aber das ist eher ein mystisches Werk und nicht so sehr ein philosophisches, wie ewiges und endliches Sein.
Ja, ja, ja.
So, und diese Suche nach dieser Transzendenz, nach diesem Anker, warum mache ich das alles? Nicht nur, wie mache ich das, sondern warum mache ich das alles? Den findet sie in im Katholizismus.
Ja, ja, ja. Das führt natürlich zu dem Thema, was treibt uns im Innersten an, vor allen Dingen natürlich in Tagen des Selbstzweifels. Solange alles gut geht, man in Gesundheit ist, in der Frucht der besten Jahre oder irgendwie in den besten Jahren steht, hat man ja eigentlich eine Tendenz, an letzte Frage nicht zu denken. Die letzte Fragen stellen sich natürlich mit Kontingenzerfahrungen, stellen sich eben angesichts des Alters, der Krankheit, des Todes oder eben auch der Diktatur, der Repression. Und dann stellt man sich natürlich auch mal die Frage, was treibt einen an? Ich meine, gut, jeder Mensch hat einen gewissen Freiheitsdrang, das ist klar, aber es ist natürlich dann auch bei Profilen, die ausschließlich, sagen wir mal, von innerweltlichen Motiven angetreten oder angetrieben sind, dann immer die Frage, bis zu einem gewissen Grad, lohnt es sich tatsächlich, Widerstand zu leisten? Aber irgendwo, wenn alles letztlich nur noch eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist, kommt ja auch der Punkt, wo ich denke, wieso sollte ich in den Tod gehen für einen Freiheitsdrang, wenn ich weiß, danach ist ohnehin nichts? Ist es dann nicht besser, eigentlich nur, naja, den Waldgang zu betreiben oder das innere Exil oder sowas und einfach zu warten, weil man hat ja letztlich alles zu verlieren und nichts zu gewinnen. Während natürlich derjenige, der, sagen wir, im Glauben an das Jenseits verankert ist, in der Transzendenz verankert ist, weiß, dass das wahrhaft Interessante kommt erst danach gewissermaßen. Die Auflösung bringt eigentlich im hegelschen Sinne auch die Auflösung des eigenen eben in etwas anderes, Höheres. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, für seine Ideale zu stehen und eben auch diesen Widerstand bis ins Letzte zu betreiben. Und da stellt sich natürlich die Frage, die größten organisierten Institutionen, die natürlich im deutschen Raum damals auch dafür stehen, sind natürlich die Kirchen. Wie würden Sie jetzt, um auch wieder auf das DDR-Thema auch zu kommen, das ja auch eng damit letztlich verbunden ist, die Situation eben der Kirchen als Orte des Widerstands gegen Unrechtsregime betrachten? Ich meine, was die DDR betrifft, haben wir natürlich wesentlich die protestantischen Kirchen, die katholischen, die ja keine große Rolle spielen, letztlich in diesem Bereich. Und die protestantischen Kirchen haben sich natürlich auch schon in der Zeit des Dritten Reichs natürlich auch in gewissem Maße auch Glaubwürdigkeitsverlust auch erlitten durch ihre Anbiederung und gewisser Formen jedenfalls an das Naziregime. Wie steht das denn, wie würden Sie das denn nach 1945 betrachten? Ist die Kirche, sind die protestantischen oder die kleinen katholischen Kirchen dann doch auch Horte, die Hoffnung geben können, die antreiben zum Widerstand, die gewissermaßen sogar zum Martyrium irgendwie doch den Weg öffnen? Oder sehen wir da schon die Rücknahme der Kirche in die reinen sozialen Fragen oder so eine gewisse Beschaulichkeit? Wie würden Sie das einschätzen? Kirche in der DDR oder Kirchen in der DDR?
Kirchen in der DDR, ja. Ich will nur zuvor ein kleines Widerwort wagen, und zwar was die was die Kirchen im Dritten Reich betrifft. Mhm. Natürlich hat die evangelische Kirche dringend
das war auch nicht als Generalisierung gedacht, das war nur gewisse deutsche Christen.
Ja, das ist interessant, deutsche Christen. Aber es gibt auch die bekennende Kirche und diese bekennende Kirche hat man dringend gebraucht. Ja. Und sie haben im katholischen Galen, sie haben aber auch Bertram in beispielsweise in Breslau. So, das heißt, sie haben auch in den Kirchen, sie haben nur einen Unterschied und der ist dann auch für die DDR nicht so unwichtig. Man hat für das Dritte Reich in der Tat auch zu Recht belegen können, dass die NSDAP wesentlich weniger katholische Wähler hatte. Das hat aber sehr viel damit zu tun, erstens mit der Ausrichtung auf Rom, das Ultramontane, und das hat aber auch was damit zu tun, dass die katholischen Kirchen, und das war dann auch in der DDR so, viel stärker in einem hermetischen Soziotop auch gelebt haben, also in einem sozialen Milieu, was abgeschlossener war und so nicht ganz offen dem politischen, zum politischen hinstand. Und sie haben es auch bei den die Katholiken in der DDR haben sich, glaube ich, auch sehr stark in der Diaspora gesehen. Und sie haben, was Widerstand in der DDR betrifft, sehr wenig katholische Beiträge, also was ich bis jetzt jedenfalls wahrgenommen habe. Protestantische Kirchen muss man zwei Dinge auch nochmal unterscheiden von der Theologie her. Das ist die lutherische Theologie und die reformierte oder kalvinistische. Die kalvinistische Theologie ist durch das prophetische Wächteramt der Kirche viel stärker an politischen Entwicklungen interessiert und an politischer Einflussnahme, während die lutherische Kirche, wenn sie denn bei Luther bleibt und eine ganz klare Vorgabe hat, nämlich die Zwei-Reiche-Lehre. So, und das muss man erstmal vorweg sagen. Aber in der DDR war das so, dass in der Frühphase die Kirchen verfolgt wurden, besonders die protestantische Kirche, die jungen Gemeinden wurden verfolgt. Sie können das sehr gut nachlesen in dem ersten, zwar nicht als erste Erzählung oder Roman erschienenen Buch, aber in dem ersten Werk von Uwe Jonsson, Ingrid Babender Erde. Da wird das erzählt, Anfang der 50er Jahre, die Verfolgung der jungen Gemeinden. Sehr spannendes Buch, kann ich nur jedem empfehlen, das zu lesen, wenn er was erfahren möchte über die Atmosphäre damals. Und das hat sich dann abgeschwächt und man hat versucht, die SED hat versucht, die Kirchen, vor allen Dingen die protestantische, mit einzubeziehen. Das lief dann unter der großen Überschrift Kirche im Sozialismus. Und in dieser Bewegung ist auch der Weißenseer Kreis und der Vater von Angela Merkel und auch Angela Merkel situiert. So, da haben Sie diese Entwicklung, die stattgefunden
genau, hat. Genau, das wäre nämlich auch die Assoziation, die ich eben als Nicht-Deutscher oder Belgier natürlich mit dieser Frage automatisch habe. Angela Merkel natürlich als Pastorentochter und auch als jemand, der, sagen wir mal, in ihrer Politik doch gewisse Kontinuitäten auch verkörpert, trotz eben der nach außen hingetragenen CDU-Identität, aber die in vielem jedenfalls, sagen wir mal, den sozialistischen Habitus, das Entpolitisieren gewissermaßen, die Annahme, es gibt eine richtige Lösung gewissermaßen ideologisch, der Ansatz Blockparteien und sowas, eigentlich in vielem doch da erinnert an ihre Sozialisierung offensichtlich. Absolut. Auch in der DDR, trotz ihres oder protestantischen.
Na, sie ist ja auch eher zufällig zur CDU gekommen.
Ja.
So, und sie wäre lieber zu den Sozialdemokraten gegangen und das hat sich aber aus bestimmten Gründen anders ergeben. Mhm. Über die wir uns alle nicht freuen. Egal, jedenfalls. Aber Sie sehen, das ist das eine in der protestantischen Kirche, in den protestantischen Kirchen. Das andere ist aber, dass sie in der Tat auch Orte des Widerstandes waren. Mhm. Die Friedensbewegung in der DDR ging sehr stark davon aus. In den 70ern wurden Jugendliche für eine Nacht auf die Polizeiwache geholt und eingesperrt, wenn sie getragen haben, Schwerter zu Flugscharen, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das heißt, es gab in den Kirchen, in der Tat, in den Kirchengemeinden eher Pfarrer, die diesen Widerstand bzw. die Kritik an dem System sehr stark mitgetragen haben. Es gibt, wenn Sie nach Märtyrern fragen, es gibt den Fall von Oskar Brüsewitz, dem Pfarrer, der sich aus Protest gegen die DDR-Politik öffentlich verbrannt hat. So, das war eine, wo die Staatssicherheit hinterher zu tun hatte, um irgendwie klarzulegen, das hat alles nicht stattgefunden oder war geistig verwirrt oder wie auch immer. Man hatte ein Problem gehabt damit. Also auch das hat es gegeben. Und insofern waren gerade die Kirchen, die protestantischen Kirchen als Orte, auch im wirklich wortwörtlichen Sinne als Orte, als Gemeindehaus, als Kirchenhaus, wo man sich treffen konnte auch und miteinander reden konnte, schon sehr wichtig gewesen.
Das finde ich sehr interessant, weil ich selbst, wie ja manche Zuhörer vielleicht wissen, wohne ja mittlerweile in Polen und erfahre eben sehr viel über polnische Geschichte, polnische Mentalität. Und da ist natürlich Kirche untrennbar von antikommunistischem Kampf. Natürlich hat es auch Formen der Zusammenarbeit mit dem kommunistischen Regime gegeben, das ist klar. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass eigentlich dieser Katholizismus sehr lange als ein Hort des Widerstands gegen dieses Regime gesehen wurde und eben ja auch ganz eng mit Solidarność zusammengearbeitet hat. Ich meine, gerade eine Figur wie der auch selig gesprochene Jerzy Popiełuszko, der dann auch zum Märtyrer geworden ist, vom Geheimdienst dann auch gefoltert und ermordet worden ist, ist natürlich eine Figur, die alle Polen kennen und die auch, denke ich, einer der wichtigen polnischen Erinnerungsorte gewissermaßen ist, gerade die Beerdigung des seligen Jerzys, wo ja zehntausende Leute auch erschienen sind, um eben dadurch ihren Widerstand gegen das Regime zu zeigen. Das sind natürlich Sachen, die sehr präsent sind. Also wenn man so will, ist jedenfalls nach dem Fall des Kommunismus in Polen die katholische Kirche sehr gestärkt aus der Sache hervorgegangen, gewissermaßen so in einem gewissen Triumphalismus sogar, natürlich auch verbunden mit dem Papst, klar, natürlich auch dem Johannes Paul II. Also dadurch lässt sich natürlich auch diese enge Verquickung zwischen katholischer Kirche, polnischem Patriotismus, antikonservativ oder antikommunistischem Kampf, konservativer Grundeinstellung sehr schön, sagen wir mal, zurückverfolgen. Während wenn wir jetzt auf den Osten Deutschlands, auf die DDR schauen, gibt es natürlich auch den Protestantismus als gewissermaßen Hort auch hier und da des Widerstands, aber man hat jetzt nicht so den Eindruck, würde ich als Außenstehender behaupten, dass mit dem Fall des Kommunismus, mit dem Fall der Mauer jetzt eine besondere Stärkung des Protestantismus irgendwie verbunden worden ist, dass man sagt, dank unseres tiefen Glaubens haben wir dieses Regime zu Fall gebracht, sondern man sieht eigentlich eher, wie mir scheint, statistisch, demografisch jedenfalls, dass die Selbstzuordnung zu irgendeiner Form organisierter Religion ja in Gebieten der ehemaligen DDR freien Fall begriffen ist, tiefste Niveau gewissermaßen ganz Deutschlands, teilweise sogar auch innerhalb Europas ja doch auch durchaus sehr extrem. Wie ist das möglich? Hätten Sie dann einen Erklärungsansatz irgendwie, wie es dazu kommt?
Ja, also erstens, Sie haben das sehr schön beschrieben, dass die polnische Kirche, die katholische Kirche, stark auch verbunden ist mit der polnischen Nation und der Vorstellung der polnischen Nation und einer Nation nebenbei, die mehrmals geteilt war. Und das verbindende Moment zwischen den Polen war ja immer auch der katholische Glaube. Das heißt, dass die Nation, die fehlende nationale Zusammengehörigkeit durch die Teilung, wurde auf einer höheren Ebene kompensiert durch eine katholische Kirche, die sehr polnisch war. So. Und das ist
die auch isoliert war, weil im Westen ja ohnehin die Protestanten, im Osten die Orthodoxen waren und deshalb diese Alleinstellung natürlich auch hatten.
Ja, und das ist auch wichtig, sehr wichtig, was Sie gerade auch sagen, weil das alles prägt das Ganze. Ja. Das haben Sie in Deutschland und dann in Ostdeutschland nicht, weil erstens haben Sie in Deutschland die Situation wessen das Land, dessen die Religion, also durch den 30-jährigen Krieg dann, also es war schon vorher dieser Grundsatz, der wurde dann nochmal bestätigt, durch den 30-jährigen Krieg dann haben Sie ein Land, was keinerlei religiöse Homogenität hat. Und Sie haben zudem ein zutiefst föderales Land. Man hat das deutsche Kleinstaaterei genannt, aus marxistischer Sicht, aber es heißt auch die deutschen Länder. Und das war ein sehr starkes Moment, was auch einer deutschen Einigung 1871 entgegenstand. Es hat dann der späte nationale Gedanke überwölbt, der ja eigentlich erst wirklich entstanden ist in den antinapoleonischen Befreiungskriegen. Das ist die Entwicklung, die wir hatten. Jetzt komme ich aber schleunigst zur DDR. Und zwar Das heißt, Sie haben eigentlich ein Land, was keiner religiösen Überhöhung bedarf. Das heißt, Sie haben geschlossene katholische Milieus und sich auflösende protestantische Milieus. Auf diese sich auflösenden protestantischen Milieus im Osten kommt jetzt die zutiefst atheistische DDR, die da ganze Arbeit geleistet hat, denn sie hat den Entkirchlichungsprozess, den Säkularisierungsprozess, also auch im ideologischen, im geistigen Bereich, sehr weit vorangetrieben. Was dazu geführt hat, dass das Kernland der Reformation im Grunde vollkommen entchristlicht ist. Das ist der Befund. Kommt aber, und jetzt kommt eine interessante Entwicklung, es gibt eine Befragung, ja, liegt nun schon ein paar Jahre zurück, dass über 60% der Deutschen insgesamt meinen, dass Deutschland ein christliches Land sei und dass es seine christliche Identität stärker zum Ausdruck bringen müsste. Und es kommt, was Sie in Thüringen und in Sachsen beispielsweise finden, dass Leute, die überhaupt gar nicht christlich gebunden sind, trotzdem helfen, die Kirche am den Bau, das Gebäude der Kirche zu erhalten, weil sie sagen, die Kirche gehört zum Dorf. Ich glaube nicht an Gott, aber die Kirche gehört zum Dorf, sie ist Teil unserer Identität.
Kulturchristentum.
Was ich für einen wichtigen Punkt halte, denn natürlich aus der christlichen Religion kommt ein Teil unserer Kultur. Das wäre jetzt ein ganz langer Exkurs, wenn wir den wahren würden. Aber das wäre die Erklärung, aber aus meiner Sicht auf diese Frage, dass der Entchristlichungsprozess durch den Modernisierungsprozess, durch das Fehlen eines nationalen Rückhalts, wie bei den Polen beispielsweise, Sie haben ja einen ähnlichen Entchristlichungsprozess in Tschechien beispielsweise.
Der natürlich sehr weit zurückgeht, letztlich auf das Hussitentum, eigentlich schon, wenn man so will, so ein bisschen ins ansetzt oder ins rein formalistisch kulturchristliche übergeht. Ja, nee, das sind faszinierende Aussichten, die auch ein bisschen unsere heutige Situation auch besser verständlich machen, in der wir drin sind, wir als Europäer und natürlich auch dann Deutschland oder der Osten Deutschland, der ja einmal mehr ja auch nun im Zentrum auch der politischen Aufmerksamkeit steht, aufgrund der, sagen wir mal, politischen Tendenzen, die sich da jetzt manifestieren. Und damit würde auch unsere Diskussion heute schließen mit Klaus-Rüdiger May. Ich darf vielleicht zum Schluss eben auch den geneigten Zuhörer mit ein bisschen Product Placement auch versehen. Der Sandwirt bringt eben auch regelmäßig seine eigenen Publikationen heraus, sowohl Sammelbände, in denen auch verschiedene Aufsätze der letzten Monate gesammelt werden, in denen auch Klaus-Rüdiger May vertreten ist, wie auch eigene Bücher. Da darf ich vielleicht ganz unverschämt auf das ganz frische Buch, das mit meinem Namen verbunden ist, auch verweisen. Freiheit und Ideal, 12 Lebensbilder des Widerstands. Also schauen Sie rein in diese verschiedenen Produkte. Kaufen Sie es, geben Sie es Ihren Nächsten, laden Sie es runter, verteilen Sie es, damit eben auch die Einladung, von der wir heute gesprochen haben, zum mündigen Bürgersein, zum Kampf für unsere Freiheit, zur Suche auch nach etwas eben, das höher ist als einfach nur unser alltägliches Hier und Jetzt, sondern eben auch einem anderen Ideal verfolgt, das eben dies eben weiter Schule macht und uns eben von dieser Aussicht befreit, einmal mehr den schweren Gang eben durch eine repressive Gesellschaft gehen zu müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.